Kinder doof. Wirklich, also ne, erstens kalt, nass und oh, dunkel. Und dann solche Bäume. Irgendwie hat das für mich was Depressives. Und ja, ne, das ist ein Bild für mich von Stillstand. Manchen anderen geht das auch so, manchen kann damit nichts anfangen. Das ist ein Bild, das habe ich so für mich entdeckt oder wie auch immer und gedacht habe, so erlebe ich diese Zeit. Stillstand. Und also ich habe jetzt mal eins rausgesucht, ich hatte noch ein viel schöneres mit Nebel sogar noch. Ne? Also habe gedacht, man muss die Leute am Sonntag nicht ganz deprimieren. Und wenn es ist für mich so, wie diese Zeit so funktioniert mit allen Meldungen oder Nichtmeldungen und Falschmeldungen. Und trotzdem, es ist nicht tot. Im Moment passiert Erstaunliches in Bäumen. Jetzt bereitet der Baum sich auf die Ernte im August vor. Es ist eine Zeit, in der tut sich etwas, was wir jetzt nicht sehen. Und mir ist dazu ein Bibelvers gekommen. Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott muss seinem Volk sagen, erkennt ihr es denn nicht? Ja, weil niemand nichts zu sehen ist. Und trotzdem, er ist am Wirken. Und solche Zeiten in der Natur ist das Vorbereitungszeit auf Frühling, Sommer und Ernte und Wachstum. Und vielleicht kannst du, vielleicht können wir auch als Gemeinde diese Zeit in dieser Hinsicht auch mal so sehen, zu sagen, das ist Vorbereitungszeit. Weil Gott hat noch was vor mit uns. Und in diesem Hintergrund möchte ich gerne auch unsere Predigtreihe jetzt so Januar, Februar sehen. Über Jesus reden. Lernen. Sozusagen, jetzt in der Zeit, ne, wir hätten gerne einen vollen Gottesdienst, geht nicht, ist nicht schlimm. Vielleicht doch. Aber sagen zu können, und jetzt lasse ich mal Gott an mir selber wirken und nehme das mal als Vorbereitung. Lass mich darauf ein, dort, wo es dann geht, zu sagen, und jetzt will ich von Jesus reden. Über Jesus reden lernen, das Thema. Und das kann man ja auch mal von der anderen Seite noch angehen, wer heute, ne? Warum eigentlich? Was willst du erreichen, wenn du von Jesus redest? Kann ja sein, dass du sagst, ne? Also ich möchte gern informieren, die Fakten. Beginnt meistens in Gesprächen mit, die irgendwo an den Punkt kommen, wo jemand sagt, warum lässt Gott das zu? Und dann sind wir alle ganz hilflos aus und sagen, was sag ich jetzt? Ja, was kann ich für Fakten geben? Oder es kann ja sein, ich sage, von Jesus reden. Das Faszinierende, der Wow-Effekt. Also wie faszinierend ist es, mit Jesus zu leben? Den Frieden, den er gibt. Die Liebe, die ins Herz kommt. Oder auch zu motivieren, zu sagen, Mensch, wenn Jesus in deinem Leben drin ist, dann gibt es Veränderungen, von denen hast du keine Ahnung, was das bewirkt. Alles völlig legitim und schwingt immer mit. Interessant habe ich gefunden, das, was Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern. Über Jesus reden hat ein Ziel, Menschen zu Jüngern zu machen. Das heißt, sie auf diesen einen zu konzentrieren und mit ihm in Verbindung zu bringen. Das ist Aufgabe. Wenn ich hier vorne stehe, wenn wir in Gesprächen sind, wenn ich mit Menschen rede, dann geht es doch nur darum, Menschen zu dem Punkt hinzubringen, zu sagen, und jetzt ist ein Kontakt mit Jesus. Und dann wird Jesus mit dem reden. Unbedingt. Es geht nicht darum, die besten Argumente zu haben, die dollsten Geschichten zu erzählen, sondern es geht nur darum, Menschen zu der Begegnung mit Jesus hinzuführen und sagen kann, und jetzt unterhalte ich mal mit ihm. Das wollen wir miteinander heute so ein bisschen überlegen. Und zwar werden wir einen Bibeltext lesen aus Apostelgeschichte 16, 1 bis 15. Und wir hören uns das mal an.
Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach:
Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da.
Und sie nötigte uns.
Wie das Evangelium nach Europa kam, das mal als Vorbemerkung. Der erste Christ in Europa war eine Frau und eine Ausländerin. Thyatira liegt in Asien, nicht in Europa. Spannend, oder? Einfach mal so. Wir wollen den Bibeltext entdecken, von der Frage her, wie Menschen zu Jesus finden. Ich hatte vor 2 Wochen im Gottesdienst gesagt, und 5 Leute haben es auch getan, gesagt, mach doch mal so ein Kurzvideo, 1 Minute, 1,5, nicht länger. Und erzählt mal, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Und 3 will ich heute mal zeigen oder auch zu Gehör bringen. Und ihr dürft gerne weiter schicken. Ich würde es gerne haben, dass wir sagen, das soll man jetzt so bis Ostern, können wir das immer mal im Gottesdienst einbauen. Dass Leute erzählen, wie sind sie denn zum Glauben gekommen? Wie ist denn die Begegnung mit Jesus entstanden? Das Erste, das ist die Lisa, und das gucken wir uns jetzt mal an.
Gott hat mich erreicht durch eine Gruppe junger Christen, die sehr lebendigen Glauben hatten, sehr offen und liebevoll miteinander umgegangen sind. Das habe ich zuvor nie in meinem Leben erlebt, wollte das auch haben. Gott hatte schon mehrmals in meiner Kindheit an mein Herz angeklopft. Da ich damals nie das Herz geöffnet hatte, war es dann mit 17 so weit, dass ich dann gesagt habe, Jesus, ich möchte dich bei mir haben, ich möchte dich annehmen, habe tiefe Vergebung empfangen und Frieden. Und von da an darf ich in der Gnade und der Liebe Gottes leben und bin dafür sehr dankbar.
Wie Menschen zum Glauben kommen, passiert heute noch genauso. Das ist mir an den Videos wichtig. Und auch mal zu zeigen, wie vielfältig das ist. Und das geht hier in dem Bibeltext los. In dem Bibeltext wird erzählt, genau. Das Erste, der zum Glauben kommt, was genannt wird, ist Timotheus. Wenn man Vers 1 liest, und dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Nochmal, das ist der Anschluss an die Predigt von vor 2 Wochen. Paulus in Lystra, das war eigentlich, hätte man diesen Einsatz so fast ein bisschen unter der Rubrik außer Spesen nichts gewesen. Ja, Paulus verkündigt da, die kriegen das voll in falschen Hals, denken, das ist Zeus da. Und als sie das dann aufgeklärt haben, kommen dann noch andere und Paulus wird sogar gesteinigt. Etwas, wo man denkt, da ist ja alles nur schiefgelaufen. Zeit später kommt Paulus wieder und da ist ein junger Mann, der ist bekannt in den Gemeinden und zuverlässig und geachtet. Da ist was passiert. Und das Spannende bei Timotheus ist zu sagen, ja, sag mal, wie ist denn das passiert? Die Apostelgeschichte lässt uns da ein bisschen im Unklaren. Ich habe mal die Bibelstellen aus dem Timotheus dazu geschrieben. Ich werde jetzt nicht vorlesen, sondern nur zitieren. Das ist ganz spannend. Das erste wird gesagt im 2. Timotheus 1, dass seine Mutter, wird auch hier schon gesagt, und auch seine Großmutter, die Lois, schon in den schon Glauben wohnte. Jüdinnen, die an Gott als den Herrn der Welt geglaubt haben und denen durch die Predigt von Paulus dann die Augen aufgegangen sind, wer der Messias ist. Das heißt, der ist in einer Atmosphäre von Glauben auch aufgewachsen. Wir haben jetzt gerade von der Lisa gehört, wir hören dann nochmal ein anderes von jemand anders aus frommer Familie. Das ist auch ein Zugangsweg zu Gott. Natürlich wünscht sich das jedes Elternpaar, die Christen sind, dass meine Kinder den Weg mit Jesus gehen. Das wünschen wir uns so von Herzen. Und dazu kann man eine Atmosphäre schaffen. Glauben und Frömmigkeit hat Atmosphäre. In der Stelle 1. Timotheus 4 und auch im 2. Timotheus 3 schreibt Paulus davon, dass der Timotheus ja die Schrift schon von Kindheit an kannte. Das heißt, er ist in der Atmosphäre aufgewachsen, wo die Schrift eine Rolle gespielt hat. Wo Kinder ganz einfach herangeführt wurden. Nicht einfach spielerisch, sondern nicht mit hineingenommen. Das funktioniert ja wie bei vielen Dingen, die so passieren. Ne? Also da macht die Mama sauber und dann kommt das Kind und versucht mitzuhelfen. Ob das dann immer zielorientiert richtig alles wird, das ist eine andere Frage. Aber allein dieser Nachmacheffekt, das ist ja das Lernen im Kindesalter. Und das ist genauso, auch wenn es um Glauben geht. Und das ist die Frage, ne? Wie geben wir den Glauben an die nächste Generation weiter? Ich habe hier Bücher mitgebracht, das ist keine Deko, sondern das ist mal so ein bisschen sortieren, Andachtsbücher. Das sind zwei für Familien, Andachtsgebetsbuch für die ganze Familie, hat mal der Born Verlag rausgegeben. Nein, das ist nicht die Werbesendung. Es gibt was, das kann ich da einfach machen, sagen, ne? Eine Zeit, feste Zeit am Tag, ob das mittags ist, nach dem Mittagsschlaf, wo es dann etwas ruhiger ist als vor dem Mittagsschlaf, oder früh oder abends. Ich lese das mit meinen Kindern. Na, bei manchen, je nachdem wie groß oder klein Kinder sind, hier sind ganz viele Bilder auch mit drin. Könnt ihr das auch da sehen? Könnt ihr das? Ja, ihr habt das auch. Na? Hier, das ist dann schon ein kleines bisschen mit größeren Kindern. Da sind auch noch so Bibelvers und mit Aufgaben drin. Das kann man mit Kindern machen, um eine Atmosphäre von Glauben und auch von Schrift lernen zu geben. Oder ne, wenn die Kinder dann größer sind, also bei uns war das dann so, wir haben uns dann herangetastet. Manchmal am Anfang haben wir nur den Vers der Losung gelesen, weil dann war die Aufmerksamkeit weg. Also jetzt nicht mehr. Ne? Das funktioniert bei uns jetzt anders am Frühstückstisch. Also die Losung gelesen, macht einer, dann liest jemand den Bibeltext, jemand die Auslegung, wird gebetet. Und zwischendrin kommen dann schon auch Fragen oder ein Gedanke dazu, zu Bibeltext oder zur Auslegung. Manchmal kritisch, manchmal ganz fröhlich entdeckend. Das ist genau diese Atmosphäre, die es braucht, dass Kinder da aufwachsen können. Ja, und für Leute sagen, na, Kinder habe ich jetzt nicht, was will ich mit solchen Büchern? Ich habe mal drei von mir oben genommen. Das ist so der Klassiker. Spurgeon. Kleinode göttlicher Verheißung. Ein Bibelvers ausgelegt von Spurgeon, einem der großen Prediger des 19. Jahrhunderts. Dann habe ich hier eins, das ist bei uns kaum bekannt, Winrich Schäffbuch, war mal Pastor in Stuttgart. Und der hat, weil Leute aus seiner Gemeinde weggegangen sind, hat er extra ein Andachtsbuch geschrieben, wo es immer um einen Bibeltext geht, auch mit ganz vielen Parallelstellen. wo man so sich durch die Bibel durcharbeiten kann. Kann man allein lesen, zu zweit. Das ist nochmal so, ne? Bill Heibels, der Gott, der dich trägt, Inspiration für jeden Tag, eben auch ein Bibelwort und dazu eine Auslegung. Das ist nochmal das Kleinode göttlicher Verheißung. Habe ich doppelt, wer es gern haben will, darf es gern mitnehmen, eins davon. Das ist so, die Sache zu sagen, eine Atmosphäre schaffen und trotzdem, das ist das dritte Bild dort. Paulus betont immer wieder, dass Timotheus sein geliebter Sohn ist, den er gezeugt habe im Wort. Das heißt, Menschen, die als Christen aufwachsen, mir ging das ja nicht anders, brauchen trotzdem irgendwann diesen einen Punkt, wo sie sagen, und das will ich jetzt. Wie Menschen zum Glauben finden. Das eine ist das Informieren, mitbekommen, wer Gott ist und dann irgendwann der Punkt, wo man sagen kann, das will ich. Und das hören wir uns mal an. Die Conny hat uns mal ein MP3-File geschickt.
Auch 1991 gab es in Plauen so eine Veranstaltungsreihe in der Kirche. War ein Team da aus dem Westen und hat einfach von Jesus erzählt, Lieder gesungen. Man kann auch Evangelisation dazu sagen. Und an dem einen Abend habe ich gemerkt, du musst dich entscheiden. Entweder für Gott oder gegen Gott. Wenn du jetzt stirbst, kann ja auch sein, weiß man ja nicht, auch mit 16, dann bist du für immer ohne Gott. Ich wusste, dass es in der Bibel sowas wie Verdammnis gibt, sowas wie ewiges Getrenntsein von Gott, und das wollte ich nicht. Und als dann das Lied kam, was jeden Abend kam, so ungefähr der Text, sag nicht nein, er liebt auch dich, weiß, wie es um dich steht. Sag nicht nein, wenn dir sein Wort tief zu Herzen geht. Und dann bin ich vorgegangen, ich hatte weiche Knie. Es war nicht einfach, aber in dem Moment wusste ich, das war richtig. Als die Veranstaltung dann zu Ende war, habe ich mit Mitarbeitern gesprochen, habe mein Leben Jesus übergeben und dann wusste ich, jetzt ist alles gut. Die wichtigste Entscheidung, die hast du getroffen. Es war zwar so, dass noch einige Schwierigkeiten so in meinem Leben waren. Es war nicht einfach bis jetzt. Ich hatte manchmal Situationen, wo ich dachte, hey, wo bist du, Gott, was soll das? Aber ich habe die Entscheidung nie bereut.
Ein zweiter Punkt, den der Bibeltext anspricht, wie kommen Menschen zum Glauben, wie lernen die Jesus kennen? Durch Gemeindearbeit und Gemeindewachstum. Von Paulus wird dann erzählt, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Was dort passiert? Zum einen, sie haben natürlich verkündigt. Sie haben von Jesus geredet. Interessant, Paulus hat immer irgendwo einen Anknüpfungspunkt gefunden. Da kommen dann zwei Wochen drauf, wenn es um Athen geht. Den Angriffspunkt, auf den ein Mensch anspricht, was in seinem Leben Präsenz hat. Und dann erzählt der Bibeltext noch von dem anderen, also, die haben die Beschlüsse des Apostelkonzils. Jetzt weiß ich nicht, wer das so weiß. Apostelgeschichte 15 wird dann berichtet, wie die Apostel miteinander hart gerungen haben, um die eine Frage, muss jemand, um Christ zu werden, vorher Jude werden? Für die meisten heute ist das keine Frage, natürlich nicht. Ja, das war damals der Beschluss, der das möglich gemacht hat. Das war für die wirklich eine große Frage. Muss nicht erst jemand zum Volk Gottes gehören, dass ihm dann auch der Messias sozusagen gehört? Und es hat eine solche Unruhe in den Gemeinden gemacht, dass sie gelähmt waren. Ja, solche Fragen, wo Gemeinde sich uneins ist, lähmt immer. Eine klare Entscheidung. Sozusagen, nee, das sehen wir so, Paulus teilt das mit Und das ermutigt die zu sagen, jetzt brauchen wir uns nicht mehr streiten, der Fall ist klar und jetzt können wir weitermachen. Ein drittes, wodurch noch? Durch neue Mitarbeiter. Paulus zieht zu seinem Team, was nach dem, was wir lesen können, zu dem Moment scheinbar nur aus ihm und dem Silas und dem Lukas bestand, holt er jetzt noch den Timotheus hinzu. Einen vierten. Und immer dann, wenn in Gemeinden neue Mitarbeiter sich engagieren, auf einmal fängt es an, die Wirkung zu multiplizieren. Und die Gemeinden wurden gestärkt und sie nahmen zu an Zahl. Also das eine im häuslichen Bereich, dort wo wir sagen, dort festigen und stärken wir Glauben, das andere in Gemeindearbeit. Das ist nicht alternativ, sondern das gehört zusammen. Gemeinde stärkt Familie und gute Familien stärken Gemeinden. Ein drittes, was wir finden in dem Bibeltext ist, wie kommen Menschen zum Glauben? Durch die Führung des Heiligen Geistes. Das ist der Bibeltext, der mich am allermeisten, wenn es um Thema Führung geht, in der Apostelgeschichte fasziniert. Das erste ist, Apostelgeschichte beginnt ja damit, dass Jesus ihnen sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, meine Zeugen sein. Also Gottes Geist ist der Leiter der Mission. Kein Komitee, keine Leitung, kein Einzelner, kein Enthusiast, sondern Gottes Geist ist es. Und Paulus beschreibt es in Römer 8, dieses Wirken des Heiligen Geistes. Also ne, welches der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das Treiben, mein Bild dafür ist das Segeln. Faszinierend, wie etwas, was man nicht sieht, eine ungeheure Kraft entfalten kann und ein Schiff antreibt. Genau das ist das, worauf Paulus gesetzt hat. Er war einer, der hat sich führen lassen von Gott. Und aus diesen wenigen Versen kann man auch ein paar Ideen bekommen, wie denn das geht. Wir sehen es an der Karte, ich habe das extra mal mit genommen, kann man sehen, hier sind die Linien sehr ganz klar. Ne? Also von Antiochien, da gehen sie los, Tarsus, da kommt der Paulus her, Derbe, Lystra, alles völlig schnurgerade, völlig klar. Und dann wird es lustig. Ja, dann geht es hin und her. Und Lukas beschreibt das auch. Der Heilige Geist wehrte, er ließ es nicht zu. Das, was ich dem Lukas fast ein bisschen übel nehme, dass er uns nicht sagt, wie. Also an Misserfolg kann es nicht gelegen haben. Weil sie wandern jetzt exakt durch eine Landschaft, die wir kennen als Galatien, an die Paulus später Briefe schreibt. Das heißt also, ein Kennzeichen, gibt so, meine und ältere Generationen verwenden gern dieses Wort, es ist harter Boden. Das ist es nicht. Weil dort sind Leute zum Glauben gekommen, weil sonst wären ja keine da, an die Paulus Briefe hätte schreiben können. Ein Einblick gibt uns dann eben diese wundersame Sache mit diesem Traum. Lesen wir das mal vor. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gottes Geist wirkt ganz spannend, finde ich. Ob das Impulse sind, dass jemand sagt, genau das ist jetzt dran, ob das Träume sind. Das natürlich ist das, wenn Leute miteinander Gottes Wort lesen, in Gesprächen, da wird einem plötzlich klar, genau das ist es jetzt. Oder Träume. Das Entscheidende finden wir im nächsten Vers. Dort steht, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hat. Aus dem, ich habe einen Traum, wird ein, wir sind gewiss. Und das ist der entscheidende Punkt. Paulus redet hier nicht einer Methode, das Recht, dass er sagt, ne, der Herr hat mir gesagt und deswegen müsst ihr jetzt alle mit. So allein wie das hier beschrieben ist, steht drin, die vier haben miteinander drüber geredet. Ganz ähnlich am Anfang der Missionstätigkeit von Paulus in Antiochien, Da waren die zusammen, werden sogar namentlich genannt, kann man nachlesen, Kapitel 10. Sie beteten und fasten und da sprach der Heilige Geist. Er hat diese Einheit der Leute dort genutzt, um durch ein Gespräch zu sagen, was ist jetzt wirklich dran? Nicht nur einer, der nur besonders visionär begabt ist, sondern das Team derer, die miteinander unterwegs sind, sagen, stimmt, Paulus, das könnte sein. Jetzt müssen wir es suchen. Weil die Führung des Heiligen Geistes nimmt immer Gemeinde mit hinein, weil er ist der Herr der Gemeinde. Und wir sind nicht ein Verein von Einzelkämpfern, wo jeder macht, was er will, sondern wo man gemeinsam sagt, das wollen wir. Weil das hat uns Gott klar gemacht, auf verschiedene Weise. Aber ihnen ist es klar zur Gewissheit geworden. Wie kommen Menschen zum Glauben? Letztes, der tat der Herr das Herz auf, das ist die Lydia. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf. Was passiert, wenn das Herz aufgeht? Wir gucken uns jetzt mal ein drittes Zeugnis an, von Mark.
Ich kann erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen. Die ersten 17 Jahre meines Lebens waren geprägt von Traurigkeit, Depression und Sünde. Und dann habe ich einfach Menschen kennengelernt, die mich mit in die Gemeinde, in die FEG Dessau nehmen wollten. Das war vor allem meine Frau Johanna. Und sobald ich einfach den Schritt in die FEG dort gemacht habe, habe ich gemerkt, dass meine Leere im Leben einfach gefüllt sein kann durch Gottes Geist, der dort einfach so vorherrschte. Und der hat mich auch ab diesem Zeitpunkt einfach die ganze Zeit berührt und hat mich einfach, hat einfach mein Herz verändert. Und das war einfach sehr schön und das war mein lebensveränderndes Ereignis. Genau, so habe ich Jesus kennengelernt.
Wie geht es, dass der Herr das Herz auftut? Wie geht es, dass das ein Mensch zum Glauben kommt? Paulus selber, könnte man sagen, reflektiert da nochmal drüber. Im Römer 10, wer das mitlesen will, gerne in Römer 10, ab Vers 9. Und wir hören uns das auch gleich nochmal an.
Im Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.
Wenn man das, was Paulus hier schreibt, mit der Geschichte von Lydia verbinden will, kann man sagen, was passiert in der Lydia? Mal gucken, genau. Ja, es steht, wenn du mit deinem Mund bekennst. Dieses Bekennen ist jetzt nicht einfach nur das anderen erzählen. Meine Frömmigkeit ist, das wurde sehr oft gebraucht bei uns, zu sagen, du musst jetzt anderen von Jesus erzählen. Das ist hier gar nicht gemeint. Dieses Bekennen heißt, ich mache es für mich fest. Ich sage, das gilt für mich. Das ist dieser eine Schritt. Wenn du das glaubst, wenn der Mund bekennt, wirst du gerettet. Wo du das festmachst. Und das andere ist, was passiert im Herzen? Dort, dass ich glaube, Jesus ist auferstanden. Ich vertraue dem, was das Wort Gottes sagt. Jesus ist auferstanden, er lebt. Jesus lebt mit ihm, auch ich. Diese Überzeugung der Gegenwart Jesu Christi. Und dieses Festmachen, das, was er für mich getan hat, das gilt mir, das nehme ich in Anspruch. Das macht zum Christen. Und dann sagt Paulus, wisst ihr, wie das kommt? Das erste ist, es gibt Boten, die haben einen Auftrag. Ab Vers 14 das mal weiterliest in Römer 10. Da gibt es Boten, die haben einen Auftrag. Einen Auftrag, Menschen Zeugnis zu geben von Jesus, ihnen zu erzählen, wer er ist und was er getan hat. Und die proklamieren, hier steht, Luther übersetzt das so schön deutsch mit Predigen und Prediger. Das Predigen ist hier eher ein, man müsste es wörtlich übersetzen, mit ein Herolden. Das ist für uns völlig untypisch, ne, dass die Zeit, als die Regierenden dieses Landes noch Herolde ausgeschickt haben, ist schon ein bisschen her, heute twittern sie. Aber wenn der Kaiser des Deutschen Römischen Reiches die Idee hatte, die Steuern zu erhöhen, hat er seine Evangelisten losgelassen, die die frohe Botschaft verbrachten, also für ihn die frohe Botschaft. Das Entscheidende ist, und er kommt dann nach Leipzig, hat sich irgendwo hingestellt, zwischen da, wo heute das neue Rathaus ist und dem alten Rathaus, hat dann Fanfarenstöße kurz, Schriftrolle ausgerollt und dann Bürger von Leipzig habe folgende frohe Nachricht zu verkünden. So, das Interessante ist nicht allein bloß zu sagen, dass er es sagt, sondern in dem Augenblick, als es gesagt wurde, gilt es. Das meint Proklamieren. Das heißt, dort, wo wir Menschen das erzählen, sagen, du kannst gerettet werden, dann gilt das. Du musst nichts noch tun, noch werden, noch sein, sondern das gilt, du kannst gerettet werden. Das Proklamieren. Sagen, hier und heute kannst du gerettet werden. Hier und heute kannst du Christ werden, kann das, wovon der Mark erzählt hat, in dein Leben hineinkommen. Und das nächste ist, dass er sagte, sie glauben. Nee, sie hören das und sie glauben. Ne, wie sollen sie hören? Und aus dem Hören kommt das Glauben, aus dem Zuhören kommt dieses Vertrauen zu dem Fassen, was dort gesagt wird. Und Paulus sagt, und das geht dahin, wie sollen sie aber den anrufen. Wirklich, wie sollen sie den anbeten? Anbetung ist ja nicht bloß das, was wir vor der Predigt bei uns haben. Das ist ja nur die Einstimmung auf diesen Lebensstil zu sagen, und ich unterstelle mich meinem Herrn. Ich will, dass er mein Leben regiert. Das ist Anbeten. Beten hat nicht so sehr mit einer Gefühlslage zu tun, als zu sagen, ich komme wieder neu in die Normalität eines christlichen Lebens hinein. Ich will, dass er das sagt, was für mich wichtig ist. Man könnte diesen Kreis mit einem, ich muss mal hier gucken, hier kommt es ja nicht mehr, mit einem anderen Fall sagen, und diese Leute werden dann wieder zu Boten, dann haben die eine Botschaft. Der tat der Lydia das Herz auf. Genau durch das. Sie hörte ganz genau zu, was Paulus sagt. Und dann sagt sie, und ich will das. Ein wunderbares Zeugnis, was sie da von sich gibt. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube. Das ist Bekenntnis, ich glaube ihm. Und ich will, dass er mein Herr ist, als Zeichen, kommt und seid meine Gäste. Wie kommen Menschen zum Glauben? Durch Familie, durch Gemeinde, immer auch bewegt vom Heiligen Geist, dass Gottes Geist Menschen in Bewegung setzt und führt und leitet. Und unter Verkündigung seines Wortes. Und damit ist nicht bloß ein Gottesdienst gemeint. Das war dort am Fluss kein Gottesdienst. Die haben ja bloß nachgesucht, wo gibt es Leute, die irgendwie einen Draht zu Gott suchen. Und dann gab es damals schon Plätze, wo Leute sozusagen ihren Gott verehrt haben. Und Paulus hat immer nach Leuten gesucht, die irgendwelche jüdischen Wurzeln haben. Und die hat man immer irgendwo am Wasser gefunden. Warum? Weil Juden zur Religionsausübung schon Wasser brauchen für alle Reinigungsrituale. Das mal als spannende Einleitung in den Beginn von Gemeinde Jesu in Europa. Und macht mir Mut, danke auch für die, die Videos geschickt haben, haben auch ein paar andere Videos geschickt, macht es weiter, weil nichts ist mehr ermutigend, als wenn wir voneinander wissen, wie wir denn zu Jesus gefunden haben. Weil das illustriert und sagt, nee, das ist nicht nur alte Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, sondern das findet hier und heute statt. Das ist live. Und das ermutigt mich. Und das nochmal, ne? Also sagen, und diese Zeit möchte ich gern als Vorbereitungszeit dafür nutzen, dass Gott in mir etwas tut, dass er mich dann so gebraucht, dass es Frucht für sein Reich bringt. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, und wollen dir ganz herzlich Danke sagen für deine große Liebe, dafür, dass du dein Evangelium hinein in diese Welt sendest. Herr, dass es uns erreicht hat und uns verändert. Herr, das macht uns Mut, dass es auch bei anderen kann. Und dann wollen wir dich bitten, dass du uns mit deinem Geist führst und leitest, dass wir die Menschen sehen, die dich brauchen. Und ich bitte, dass du jeden von uns und als Gemeinde ganz neu gebrauchst, dass Menschen dich finden können, hier im Stadtteil und in dieser ganzen Stadt. Danke dir, dass du dieses Wunder immer wieder tust, auch heute. Amen.